Ein Text voller Merkwürdigkeiten und voller Details, die so belanglos wirken. Und auch Details, die irritieren. Da sind die Fischer, wir sollten vermuten, die ganze Nacht auf dem See und wie man damals gefangen hat, mit Blendleuchten, mit Laternen, um die Fische an die Oberfläche zu locken, und sie gehen leer aus. Dann aber, als es Tag wird, als es hell ist, und sie das Netz kurioserweise eben einfach mal zur anderen Seite auswerfen, zerreißt beinahe das Netz voller Fang. Dann die Tatsache, dass die Jünger Jesus nur langsam erkennen. Man sollte meinen, jemand, der 3 Jahre lang mit einem durchs Leben gegangen ist, mit dem man Höhen und Tiefen durchgemacht hat, den erkennt man auch auf den Schlag sofort. Gehören die Jünger zu den wenigen der Bevölkerung, die gesichtsblind sind? Dann die komische Botschaft, dass Petrus sich erst das Gewand anzieht, bevor er ins Wasser springt. Wer schon einmal mit einem nassen Gewand durchs Wasser geschwommen ist, der weiß, wie schwer das ist. Und was sollen diese Angaben? 153 Fische und 200 Ellen. Und dann das Schweigen am Ende des Textes. Und keiner sagt was. Was soll das alles? Das Erste, was wir hierzu sagen müssen zu diesem Text, ist, dass dieser Text eine heilige Historie übermittelt oder auch eine überzeitliche Erfahrung. Was hier beschrieben wird in diesen 14 Zeilen, ist nicht etwas, was sich einmal damals einmalig ereignet hat. Hier wird etwas beschrieben, was sich prinzipiell ereignen kann im Leben eines jeden Menschen im Jahre 2023. Jede Nacht neu kann diese Vision des Auferstandenen Ihnen und Euch vor Augen stehen. Es geht hier nicht um etwas historisch Einmaliges, es geht hier um etwas, was jeder erleben kann, was hochaktuell ist. Im Grunde genommen ist diese Botschaft hier, dieser Text, die Wahrheit für alle Jünger aller Zeiten. Am Anfang steht, dass sich Gott in Jesus auf folgende Art und Weise offenbart. Und das soll wohl bedeuten, jetzt höre genau hin. Versuche, jedes Detail zu verstehen und versuche zu entdecken, wo sich das, was hier beschrieben wird, in deinem Alltag, bei dir vielleicht des Nachts abspielt. Es ist so, als wenn du eingeladen bist, deinen konkreten Namen einzutragen in die Liste der Namen, die am Anfang genannt werden, bei der man auch fragen könnte, warum? Müssten wir noch einmal erfahren, wer die Jünger Jesu sind? Es ist eine Aufforderung beinahe. Trage du deinen Namen in diese Geschichte. Denn was jetzt kommt, ist etwas, was auch für dich gilt. Eine Wahrheit aller Zeiten und Zonen. Eine Wahrheit, die sich nicht nur jenseits deiner Haustür, sondern innerhalb deiner Wohnung abspielt, in deiner Seele. Wir müssten die Grundfrage an dieser Stelle deswegen stellen: Wie oder wo begegnet dir Christus, der Auferstandene? Und woran kannst du das erkennen? Und das Erste, was wir an dieser Stelle, es gibt dreierlei im Grunde genommen Grundsätzliches zu lernen kannst, ist erstens, es sind nicht unbedingt besondere Momente oder besondere Orte, an denen dir der Auferstandene begegnet. Es ist nicht so, dass du einen besonderen Gottesdienst erst feiern müsstest, besondere liturgische Elemente auf die Beine stellen oder dass du einen bestimmten Ort wie einen Tempel, um den sich am besten noch alle mit Waffen streiten, besuchen müsstest, weil dieser Ort besonders heilig sei. Christus, der Auferstandene, Gott selbst, kann dir im Alltag begegnen, im Alltäglichen, wenn du den Mut hast, den Alltag zu hinterfragen und darauf abzuklopfen, wo das, was wirklich im Leben zählt, dir begegnet. Also das Erste, Gott begegnet dir im Alltag. So schön wie Gottesdienste sein können, so schön wie Kirchen sein können, vergiss Gottesdienste und Kirchen einmal. Ein Spaziergang durch den Wald, eine ruhige, durchreflektierte Nacht, die Begegnung mit den Augen eines kleinen Kindes, da kann dir Christus begegnen. Das ist das Erste, im Alltag, im Alltäglichen. Das Zweite, persönlich. Kein Glaubensbekenntnis, keine Kirchenmitgliedschaft, keine religiöse Amtsfunktion garantiert dir eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Sondern nur, wenn du den Mut hast, ins Wasser zu springen, den Sprung ins Bodenlose zu wagen, in die Abgründigkeit vielleicht sogar deiner Existenz. Wenn du dich aussetzt mit Haut und Haaren einem Element, was dir vielleicht sogar fremd geworden ist. Die persönliche Auseinandersetzung allein, die schafft dir eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Nichts kann dir das garantieren, auch kein Taufschein. Das Zweite, was wir lernen können, neben dem Alltäglichen, in dem uns Gott begegnet, er begegnet uns und dir persönlich. Verstecke dich nicht im Schatten irgendeines großen Glaubensbruders, einer großen Glaubensschwester. Tritt hervor ins Licht, such die Begegnung. Also das Zweite persönlich. Und das Dritte ist der Reifungsprozess, auf den ich jetzt gleich näher eingehe. Meine Mutter erzählt immer wieder mit leicht traumatischen Worten nachvollziehbar, wie sie schwimmen gelernt hat. Sie hing mit ihren Kameradinnen an einer langen Stange. Manche nicken schon. Meine Mutter ist Jahrgang 49. Der Schwimmlehrer hält diese Stange über Wasser und zieht sie auf einmal weg. Plumps liegt man im Element, in dem scheinbar alles, aber auch nichts trägt. Man kann sich vorstellen, was das für eine Angst macht. Plötzlich wird man hineingeworfen ins Dunkle und Unbekannte. So hat man vor Jahrzehnten noch Kindern das Schwimmen beigebracht. Ein Punkt, eine Unterrichtsstunde und jetzt lern schwimmen, du kannst es. Wir versuchen auch als Christen, uns manchmal ins Wasser zu schmeißen und uns herauszufordern, jetzt aber mal, komm, in die Puschen, einen geistlichen Tritt in den Hintern. Wann machst du dein Bekehrungserlebnis fest? Was für eine geistliche Hybris. Ich habe mich bekehrt. Immer wieder fallen wir darauf rein, ein geistliches Leben kann das benennen. Ich habe mich dann und dann zu dieser Stunde, zu dieser Minute bekehrt. Noch John Wesley, der Begründer der Methodisten, hat das vor sich hergeschoben, als geistliche Auszeichnung. Dann und dann habe ich mich bekehrt zu dieser Stunde. Was ist mit dem Heranreifen, mit dem Reifen müssen, mit dem Mündigwerden, mit dem Erwachsensein und werden dürfen? Ist das, was im Leben wirklich am wichtigsten, nicht etwas, was sich prozesshaft offenbart, langsam, dass man das Leben langsam erst am Ufer des diesseits und des jenseitigen Ufers erkennt? Braucht das nicht Zeit, das Wichtigste? In Gegenwart liebender Menschen vielleicht sogar, muss nicht das Vertrauen erst reifen? In aller Gebrochenheit, aller Widersprüchlichkeit, aller Widersinnigkeit des Lebens, dass man vielleicht am Ende eines langen Weges erst erkennt, was alles Sinn gemacht hat? In dem Lied, was wir eben gesungen haben, Meine Zeit steht in deinen Händen, heißt es normalerweise, so kenne ich es in der dritten Strophe, es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Manche haben auch noch dieses Bleiben gesungen, unter anderem ich selber. Eine schöne Übersetzung, die scheinen ohne Sinn, steht hier. Die Tage haben alle Sinn, weil wir in Gottes Hand leben mit unserer Zeit, aber oft erst im Nachhinein, nach einem langen Reifungsprozess, nicht punktuell fest fixiert und gemacht, erkennen wir, was der Sinn unseres Lebens vielleicht war. Es setzt sich zusammen wie ein Puzzle. Oder wie Peter Hane, den ich nicht gerne zitiere, aber an dieser Stelle, finde ich, hat er was Gutes gesagt. Auf der Rückseite eines Teppichs, so wird im Alltag, im Leben, unser Leben geknüpft und am Ende wird der Teppich umgedreht und wir sehen das Muster, wie schön es ist. Es braucht Zeit. Ein Prozess. Das Dritte, was wir lernen. Im Alltag, persönlich und im Rahmen eines Reifungsprozesses, womöglich noch in der Gegenwart liebender Menschen, da erkennen wir langsam das Leben und uns selbst. Es ist traumhaft, es ist träumerisch. Und deswegen wollen wir diesen Text lesen wie einen Traum in der Nacht. Wir lassen uns hineinnehmen in die Kulisse dieser Erzählung. Die spielt sich nämlich ab eigentlich zwischen zwei Welten. Zwischen dem See und dem Festland. Zwischen Nacht und Tag. Zwischen Finsternis und Licht. Zwischen Leere und Fülle. Hunger und Sättigung, Verzweiflung und Hoffnung, Menschenwelt, Gotteswelt, Diesseits, Jenseits, Tod und Leben. Wir befinden uns an der Schwelle in diesem Text. Und die Ausgangssituation, die hier beschrieben ist, ist hoffnungslos. Zunächst. Da sind die Fischer, die Jünger Jesu auf dem See. Und ihr Retter, ihr Heiler, ihr Erlöser, all das, was ihnen Hoffnung gemacht hat, was ihnen im Leben Sinn gegeben hat, wurde gekreuzigt. Und mit ihm die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Vision einer Gottunmittelbarkeit, die Träume von Freiheit. Da ist ein Mensch durch die staubigen Straßen Galiläas und Judäas gegangen. Er hat den Aussätzigen das Gefühl gegeben, wieder rein zu sein, Teil der Gemeinschaft sein zu dürfen. Er hat denjenigen, denen die Augen schmerzten vor dem, was wir sehen im Alltag, die Augen geöffnet. Er hat ihnen Augenlicht geschenkt, eine Perspektive, Aussichtslosigkeit. Die Aussätzigen hat er umarmt. Den Tauben hat er wieder die Ohren geöffnet, die sich vor lauter Leid die Ohren zugehalten haben, dass sie wieder hören können. Den Stummen eine eigene Stimme verliehen, den Gekränkten und Gebeugten aufrecht zum aufrechten Leben verholfen, den Besessenen, die nicht wussten, wer sie sind, die Legion in sich trugen, eine eigene Stimme gegeben. Er hat nur die Liebe unter die Menschen gebracht und Hoffnung gegen das Gesetz, gegen das Establishment, gegen die religiösen Amtsfunktionäre und gegen die Mächtigen. Ein wahrer Revolutionär, ein Rebell. Ein 68er, in Anführungszeichen. Den hat man gekreuzt. Wenn man den kreuzt, der den Leuten die Paradiestore aufstößt, was ist dann noch zu hoffen? Das Leben selbst. Wenn die Waffen am Ende doch über den Frieden herrschen, wenn man meint, mit Waffen die Wahrheit durchsetzen zu können und sich behaupten zu müssen, was hat dann noch Bestand? Was kann dann noch Hoffnung geben? Wenn man all die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht gelernt hat, was wirklich lebensfördernd ist. Wenn das Leben selbst am Kreuz verreckt ist, was können wir dann noch hoffen? Das ist die Ausgangssituation der Jünger. Völlige Schwärze, es ist Nacht, da gibt es auch nichts zu fangen. Das trägt nichts ein, da bleibt man leer und hoffnungslos zurück. Das, was zählt, ist auf einmal nur noch das, was es gibt. Das Platte, was vor Augen und was vor Ohren ist. Die schöne, weite Welt, die neue Welt, die Gott in Jesus den Menschen der Hoffnungslosigkeit aufgemacht hat, schrumpft zurück auf den öden Alltag, auf das Pragmatische. Vielleicht denkt der ein oder andere an Udo Jürgens Lied. Ich war noch niemals in New York, wie er da anfängt. Da geht jemand gut bürgerlich das Treppenhaus hinunter, um nochmal schnell Zigaretten zu holen. Das ist der Alltag. Lahmer, müder Alltag. Man ist so in seinem Betriebssystem drin. Never change a running system. Man könnte ja was riskieren und auf einmal funktioniert nichts mehr. Also gehe ich lieber die bekannten, ausgetretenen Pfade. Mit gesenktem Haupt, depressiv. Es hat schon immer funktioniert. Das, was war, ist immer noch sicherer als das, was ist. Und das, was ist, immer noch besser als das, was sein könnte. Also gehe ich meinen Weg lieber so weiter, verschließe meine Augen, lese morgens meine Zeitung, versuche mein Auto samstags sauber zu halten, aber nichts mehr riskieren. Ich gehe halt fischen. Ich mache das, was ich schon immer gemacht habe. Und alle trotten, phlegmatisch, unkreativ, resignativ und passiv mit. Da gibt es keinen eigenen Willen mehr, keine eigene Entscheidung. Wir kommen eben mit. Wenn der da vorne, ja, dann laufen wir hinterher. Was gibt es noch zu hoffen? Es gibt keine Leitfigur mehr. Und so gehen sie ihren Geschäften nach. Da hat jemand vielleicht angefangen im Betrieb mit Hoffnung, mit einer Vision. Und er wurde ständig ausgebremst auf das Machbare, auf das Reduzierbare, auf das Überschaubare. Er wurde vielleicht zu Konkurrenz, zu gefährlich für den Chef. Und so ist aus einem Leben, was sich beruflich kreativ entfalten wollte, ein Leben geworden, was sich beruflich nach Stechuhr orientiert. Da wird halt eben Dienst nach Vorschrift geschoben. Man hat mal voller Hoffnung angefangen, aber es hat nichts ausgetragen. Es hat keine Resonanz gefunden. Da hat man vielleicht eine Ehe angefangen, voller Leidenschaft, voller Hoffnung, voller Vision. Und am Ende landet man bei Alltag und Lustlosigkeit. Es ist nicht überraschend, dass am Ende das Ergebnis nicht berauschend ist. Da trägt nichts mehr, da ist nichts mehr, was man an Land tragen kann. Da kommt nichts Nahrhaftes mehr aus der Tiefe hervor. Man hat nichts mehr riskiert. Eine völlige aussichtslose Situation. Und dann kommt die Aussage dieses Mannes aus Nazareth, der noch gar nicht als das Leben erkannt wird. Habt ihr noch nichts gefischt? Habt ihr noch nichts zu essen? Was ist das für eine Frage, die sich hier auf einmal an uns richtet, mitten in unserer Dunkelheit, in unserer Perspektivlosigkeit, in unserem langweiligen Alltag? Wir müssen uns vorstellen, dass die See das bekannte Terrain für die Fischer war. Da kannte man sich aus, das war das Lebenselixier. Deswegen dürfen wir das an dieser Stelle wie die Botschaft eines Traumes einmal symbolisch verstehen. Hier geht es um etwas Existenzielles, was eben gar nicht mehr existenziell sich auszeichnet. Hier geht es um Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und mitten hinein in diese Lebenssituation kommt die Frage Jesu: Habt ihr noch nichts zu essen? Und die ehrliche Antwort auf diese Frage, die ehrliche Antwort der Jünger, kann nur lauten: Nein. Und das tut weh. Das tut weh, wenn du zurückschaust auf die Jahrzehnte deines mühsamen Lebens. Du hast dir, auf Deutsch gesagt, entschuldigt den Ausdruck, aber wenn wir es denken, dürfen wir es auch mal sprechen, den Arsch aufgerissen. Und du hast aber nichts im Netz. Du hast nichts, was du vorweisen kannst. Keinen Erfolg, keinen Ertrag. Wozu das Ganze? Ich arbeite zur Hälfte auch als Trauerredner. Und es ist schrecklich zu hören, wenn Leute jahrzehntelang einen Beruf ausgeübt haben, den sie nicht mochten, den sie niemals wollten, und die sich dann nach 40 Jahren Berufsleben endlich freuen auf die Rente, und dann gibt es den ersten Schlaganfall, den ersten Herzinfarkt, dann bricht auf einmal alles auseinander. Futsch, die Idee, nun endlich mal das zu leben und als der zu leben, der man eigentlich ist. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Habt ihr noch nicht zu essen eingefahren? Und das tut weh, die Antwort. Aber es dämmert den Jüngern schon. Es dämmert ihnen langsam. So eine Hoffnung am Horizont zeichnet sich schemenhaft ab. Wie so ein Lichtstrahl am frühen Morgen. Jesaja 9, 1 bis 2. Ein Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Irgendwann dämmert es einem voller Hoffnung. Da muss noch was anderes sein. Da wird auf einmal mein ganzes Leben natürlich in Frage gestellt. Es sind Fragen der Lebensmitte. Habt ihr noch nichts zu essen? Habt ihr noch nichts eingefahren? Da liegt ein Mann nachts grübelnd im Bett oder vielleicht auch eine Frau. Und das Einzige, was sein Dasein ausmachte, ist das Dabeisein gewesen. Er hat Dienst nach Vorschrift im Zusammenspiel mit anderen gemacht. Jeder wusste, was zu tun war. Man hat halt so gearbeitet. Ein ganzes Leben, ganze Jahre, ein ganzer Lebensabschnitt kann so dahin plätschern, in Finsternis gelebt, immer wieder die Netze vergeblich ausgeworfen. Doch trotz solider Arbeit, einem Maximum an Anstrengung, gutem Willen, ist am Ende nichts hervorzuholen. Man geht leer aus. Es ist alles sinnlos. So kann die Selbstbilanz ausfallen, wenn man sie ehrlich vollzieht, nachts grübelnd im Bett. Und doch ist das eine neue Chance. Krise. Krise heißt nicht, alles geht abwärts. Krise heißt Wendepunkt aus dem Griechischen. Heißt Chance für einen Neuanfang. Die Jünger befinden sich in einer Krise. Und das ist jetzt die Chance. Diese Fragen, die an dich herantreten, das sind die Fragen Jesu. Das ist Jesus selbst, der dir begegnet in der Nacht. Jetzt dürfen wir nicht denken, naja, schön und gut, das kannst du ja alles sagen, aber du sprichst ja über die Leute in der Welt. Wir sind doch Christinnen und Christen. Uns passiert das doch nicht, oder? Wir sitzen doch schon seit Kindertagen im richtigen Boot. Wir wissen doch, was die Wahrheit ist. Wir wissen doch, was wir zu leben und zu glauben haben, damit es sinnvoll ist, oder? Und wir sind ja innerlich auch erfüllt davon. Deswegen bleiben wir ja auch alle in den Gottesdiensten und Kirchen. Deswegen rennen wir auch nicht raus in die Therapiepraxen. Nein, wir wissen, was richtig und sinnvoll ist. Für uns gilt diese Erzählung ja nicht, oder? Boot und Fischfang, sind das nicht typische Bilder für die Frommen, für die Kirchen? Kann man nicht äußerlich alles mitmachen, schön eifrig im Gemeindeleben dabei sein, es mitgestalten, aber irgendwie hat es nichts mit einem selbst zu tun? Es berührt einen nicht. Da ist keine Resonanz, keine Überzeugung wirklich da. Es war Rainer Maria Rilke, der in seinem Gedicht Nonnenklage das auf den Punkt gebracht hat. Er beschreibt eine Nonne, die zurückblickt über ihr Leben, wie sie gelebt hat. Man kann nun wirklich Nonnen oder Diakonissen alles Mögliche unterstellen, aber das doch nicht, dass sie ihr ganzes Leben jeden Tag neu nicht dem Herrn geopfert hätten, oder? Und da schaut diese Nonne zurück über ihr Leben und spricht: Mein Leben ging, Herr Jesus. Sag mir, Herr Jesus, wohin? Hast du es kommen sehen? Bin ich in dir drin? Bin ich in dir, Herr Jesus? Denk, so kann es vergehen. Mit dem täglichen Schalle, am Ende leugnen es alle. Keiner hat es gesehen. War es das meine, Herr Jesus? Kann es nicht sein, dass mein Leben gar nicht dabei ist, dass es wo liegt und entzwei ist? Und der Regen regnet hinein und steht drin und friert drin. Herr Jesus, es sind die Jünger, die wohl diesen Rückblick über ihr Leben vollziehen müssen. Und sie tun es glücklicherweise ehrlich. Denn sie lassen sich durch die Anrede des Lebens, das sich schemenhaft abzeichnet, neu bewegen, das Netz neu auszuwerfen. Die Anrede Jesu, Kinder, habt ihr noch nichts zu essen? Diese Anrede schlägt ein wie eine Bombe. Sie öffnet den Raum für eine konstruktive und schonungslose Selbstbilanz. Natürlich, wir Erwachsenen wollen nicht so angesprochen werden. Kinder, bitte. Wir sind mündig, wir sind reif, wir wissen, was zu tun ist. Aber wenn du einen guten Freund hast, eine gute Freundin oder das Glück hast, einen Therapeuten in diesen Tagen irgendwo zu erwischen, dann wirst du auch diese Frage von dem Freund aus dem Munde deiner Freundin des Therapeuten hören. Was hast du zu essen, Kind? Kind, ist das nicht eine schöne Anrede? Ist das nicht fantastisch? Das ist doch väterlich gütig gemeint. Endlich darfst du einmal sein, was du niemals sein durftest. Ein unfertiger Mensch, ein Mensch auf dem Weg. Du darfst reifen, du darfst Fehler machen. Nein, du musst keine Aura, keine glänzenden Heiligenscheine um dich tragen. Nein, auch erst recht nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde darfst du sein, wer du bist und wie du bist. Und eigentlich wirst du dafür umarmt. Kind, du darfst von vorne hier anfangen. Mit einem eigenen Leben, einer eigenen Sprache. Nein, du brauchst es nicht nachplappern, was die anderen sagen. Du darfst deine eigenen Worte entdecken, denn Gott ist doch da, so weit wie das Meer und der Horizont. Kind, komm auf die Beine. So oft bist du hingefallen, so oft hast du dir die Knie blutig geschlagen, so oft hast du Tränen der Hoffnungslosigkeit geweint. Nun sind die Arme offen für dich, Kind. Wenn du Hunger hast, dann komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Du darfst sein, du darfst von vorne anfangen. Fang neu an, wirf das Netz zur rechten Seite aus. Jetzt machst du es mal nicht unbedacht mit links, was du schon immer gemacht hast. Jetzt machst du es mal auf rechte Art und Weise. Bewusst, mit Absicht, mit ganzem Herzen, recht so. Fang nochmal von vorne an. Wie schön wäre es, wenn wir in christlichen Gemeinden die Institution der Beichte so etablieren könnten. Die Katholiken machen es eigentlich schön, da steht vielleicht so ein muffriger Holzkasten in der Kirche, aber da sitzt jemand drin und idealerweise macht er ja eigentlich nicht so oder so, nachdem du unter Blut, Schweiß und Tränen dein Innerstes nach außen gekehrt hast. Nein, der macht schon so. Im Beichtstuhl sitzt ein Priester und der macht so, die Arme sind offen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt das Netz erst zur rechten Seite auswerfen kannst. Der im Beichtstuhl, der sagt, Kind, komm rein und jetzt erzähle. Mach dein Herz leicht. Ich werde dich ganz bestimmt nicht verurteilen, denn Gott hat es auch nicht. Was hast du gelitten, dass du jahrelang mit dir diese Last herumtragen musstest? Nun aber komm endlich zu mir und erzähle. Bei mir darfst du es. Und dann fließt es. Und dann kommt es raus. Das ist der Sinn von Beichte. Und langsam aber sicher füllt sich das Netz des Lebens mit Inhalt, mit Fülle, mit Reichtum. Die Belohnung folgt auf den Fuß, wenn wir nur Mut haben, uns zu zeigen, wie wir sind. Fülle durch Bewusstsein, könnten wir auch sagen. 153 Fische. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Zahlenmystiker unter uns, der hat Spaß daran, mit Zahlen zu spielen. Der rechnet dann 1, 5 und 3 zusammen. Das macht dann 9. Und 9 ist ja das Quadrat von 3. 3 mal 4 sind 12. Schon sind wir bei der heiligen Zahl. Also irgendwie kriegt man immer was Besonderes dabei raus. Wir können es aber auch lassen. Wir können es einfach mal so stehen lassen und sagen, das ist jetzt eine ganz konkrete Zahl. Das klingt auch viel. Also 153.000 ist auf jeden Fall schon mal sehr viel. Das klingt reich, aber es klingt auf jeden Fall messbar. Es klingt überschaubar. Wir sagen vielleicht, oh, heute war der Patientenraum beim Zahnarzt, da waren Millionen von Leute drin. Da waren 153 Fische drin. Soll heißen, es war viel, aber es war auch konkret. Das Glück wird auf einmal konkret. Du erkennst es. Äußerlich sind die Dinge nicht anders. Immer noch fährst du dein Auto, immer noch hast du dein Haus, deine Wohnung, immer noch deine Partnerin, dein Partner an der Seite, die Kinder, die dich vielleicht besuchen. Äußerlich hat sich nicht viel verändert, aber du siehst die Welt mit anderen Augen, weil du das Netz auf rechte Seite ausschmeißen konntest, weil du auf einmal entdeckst, wer du wirklich bist, was du willst, wo dein Herz schlägt. 153 Fische. Ganz konkret, jeder Mensch hat eine ganz bestimmte Fassungskraft, eine Kapazität. Alles, was darunter liegt, ist enttäuschend. Es lässt dich leer zurück. Da ist noch mehr drin. Alles, was aber darüber liegt, zerreißt das Netz. Das kannst du nicht. Dann kriegst du einen Burnout. Das war zu viel. Du musst nicht so gut sein wie der neben dir. Und du musst auch vielleicht nicht, in Anführungszeichen, so wenig beitragen können wie die neben dir oder der neben dir. Es ist auch völlig egal, was der neben dir macht oder nicht macht, hat oder nicht hat. Die Frage ist, was kann dein Netz fassen? Wofür bist du bestimmt? Wann bist du glücklich? Du musst nicht die besten Noten haben, am schnellsten, am tollsten sein. Sei einfach du selbst. 153 Fische, das ist deine Fassungskraft. Und das ist auch etwas, was du alleine an Land ziehen kannst, wie Petrus. Wieder so ein Detail. Es interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, dass da jemand das Netz alleine ziehen kann. Aber jetzt verstehen wir, was es heißt. Wenn du deine eigene Kapazität entdeckt hast, weil du das Netz zur rechten Seite auswirfst, bewusst, dann kannst du auch das, was du fängst, an Land ziehen, alleine. Und jetzt kommt es wieder zu ganz komischen Erzählungen. Was wir vielleicht an dieser Stelle schon begreifen, dieses Tagwerden, dieses Morgengrauen, dieses Licht am Anfang des Morgens, all das sind Chiffren für Bewusstwerdung, für Ostern, für die Auferstehung. Ostern, ich habe heute Morgen nochmal auf dem Weg hierhin gegoogelt. Weiß man es jetzt endlich, woher der Begriff kommt? Man weiß es immer noch nicht, es ist umstritten. Kommt es von Osten, im Osten, wo die Sonne aufgeht? Kommt es von Ostara, der germanischen Frühlingsgöttin, die Göttin der Morgenröte? Wissen es nicht. Irgendwie hängt es alles zusammen. Aber in den Mythologien der Völker, da ist es im Osten, wo die Sonne aufgeht, wo es einem dämmert, wo das Licht aufgeht. Den Jüngern geht ein Licht auf. Es dämmert ihnen. Wir verstehen, das sind Chiffren, das sind Bilder, wie eine Sprache der Nacht, wie eine Traumsprache. Und jetzt kommt das komische Verhalten, da gibt es jetzt mehrere Jünger im Boot, zum Beispiel Johannes und Petrus, die werden nochmal konkret erwähnt. Johannes ist ja derjenige, der an der Brust Jesu liegt, seinen Herzschlag hört, so ein weicher, ein sensibler, ein gefühlsbetonter Mensch. Ein Mensch, der mit seiner Anima verschmolzen ist, möchte ich sagen, ein ganzer Mann. Ein Mann, der nicht nur die Ärmel hochkrempelt und Dübel in die Wand drücken kann, sondern der auch über seine Gefühle sprechen kann. Halleluja! Dieser Johannes erkennt als erstes, was sich da abspielt. Diese sensiblen Männer und sensiblen Frauen natürlich genauso erkennen in Krisenzeiten die befreimachende Wahrheit. Das sind die Ersten, die aufspringen. Aber die Ersten wiederum, die hineinspringen, die sich der Welt mit Haut und Haaren hineinstürzen, aussetzen, das sind dann diejenigen, die Schwertgreifer, die Aktiven, die Petrus, die so laut sind. Komm, jetzt aber, Ärmel hochkrempeln, nun aber. Jetzt hinein ins kühle Nass. Sich aussetzen der Bodenlosigkeit, der Abgründigkeit der Existenz. Vorher hat man da noch Angst gekriegt auf dem Meer. Aber jetzt springt man hinein. Dem Leben entgegen. Johannes, super, du hast erkannt. Und jetzt wird losgerannt. Übrigens, Ähnliches können wir auch bei der Entdeckung des leeren Grabes entdecken, bei Ostern. Da sind es zwei Jünger, die einen Wettlauf machen. Auch ein eigenartiges Detail wird beschrieben, dass der eine dann auf einmal vor dem anderen ankommt. Lest mal nach. Sehr spannend. Hier auch. Das sind zwei Seiten in uns natürlich. Wieder Botschaft an uns Männer. Wenn ihr nachts weint, weil es euch zu viel ist, dann ist der Johannes in euch. Da könnt ihr tagsüber den Petrus raushängen lassen, ja. Beides gehört zu euch. Beides macht uns Mensch. Beides macht uns zu ganzen Menschen. Und der ganze Mensch erkennt das ganze Leben. Und Petrus springt und zieht sich auch noch das Gewand vorher an. Die waren ja immer nackt beim Fischen und haben sich auch nicht geschämt. Warum wird das jetzt beschrieben? Auch wieder so ein Detail. Es ist eigentlich ein Gegensatzbild zu Genesis 2. Jenseits des Paradieses, im Felde der Angst, schämen wir uns voreinander. Wir kommen uns nackt vor, bloßgestellt, sodass wir uns mit Feigenblättern, mit Titeln, mit Leistungen irgendwie noch schmücken wollen. Aber ist es nicht schön, ein Leben, in dem man sozusagen sich nicht voreinander schämen muss, wenn wir uns nackt zeigen? Jetzt sieht Petrus was an, das soll im Grunde genommen heißen, er braucht sich nicht bloßgestellt vorkommen. Er ist im königlichen Gewand, auf zum Leben. Er ist gerüstet, gewappnet, gestärkt. Ähnliches erfahren wir in Apostelgeschichte 12. Petrus hockt im Gefängnis, da geht die Tür auf, ein Lichtstrahl, der Engel kommt hinein und jetzt komm in die Puschen. Ja? Komm in die Puschen, mach dich auf die Socken. Also steht, zieh deine Schuhe an. Oder jetzt streu dein Potenzial in die Welt. Sei fruchtbar, mach was aus dir. Umgürte deine Lenden. Das heißt es, sich anzuziehen. Die Waffenrüstung Gottes, können wir vielleicht auch sagen, Epheser 6. Da zieht sich jemand, da rüstet sich jemand fürs Leben. Rucksack auf, Schuhe an, Stockschirm und Gesangbuch, hat meine Oma immer gesagt. Und dann raus in die Welt. Jedenfalls in Würde. Hab keine Angst. Du wirst nicht durchstochen und durchbohrt, denn du weißt, wer du bist. Du hast dein Netz an Land gezogen. Und dann der Abstand, dann auf einmal wird alles messbar. Es wird überschaubar. 200 Ellen, auch wieder so eine Angabe. Was soll das jetzt? Der Abstand zu Gott, zum Gestade der Ewigkeit, wird überschaubar. Es wird auch auf einmal klar, dass du irgendwann sterben musst. Du musst nicht gegen dein Sterben und gegen dein baldiges Todsein ankämpfen. Voller Panik, voller Angst. Es ist okay, dass wir alle einmal sterben, denn wir sinken ein in die gütigen Hände Gottes dann. Das Lebensende ist kein Schrecken mehr, es ist ein Übergang. Es ist überschaubar. Vielleicht sogar kann man mit einer gewissen Art von Freude dem Lebensende entgegensehen, weil man eben weiß, wer man ist. Man muss es nicht in den letzten 20 Jahren noch krampfhaft herausfinden. Man muss auch nicht alles jetzt können. Man kann ruhig und gelassen werden. Und dann kommt es zum letzten Bild, und da habe ich auch mit meiner Predigt das Ende erreicht, das gemeinsame Mahl. Da schweigen sie alle. Das gemeinsame Mahl ist so ein Bild des Himmels. Gott gibt sich hin im Brot und im Wein, seine Worte dienen uns zur Nahrung. Das alles ist eine Bildsprache, durchdrungen von der Ewigkeit. Es macht da sicherlich auch keinen Sinn, dass man da jetzt noch bohrend ausforscht, wie ist das jetzt zu verstehen? Jesus, wie kann das sein? Jetzt stehst du da vor uns und erzähl doch mal, hast du die Höllenfahrt schon hinter dir? Und was kommt denn jetzt als nächstes? Und warst du nicht schon im Himmel aufgefahren? Ach, und dann wird geplappert und geplappert. Nein, ein Leben voller Glück und Glückseligkeit, das sich gefunden hat mit der Hilfe Gottes und Gott selbst gefunden hat, da bedarf es keiner großen Worte mehr. Jedes Wort wäre zu kurz oder wäre überflüssig. Ich glaube, wirklich weise Menschen, Menschen, die zur Ruhe gekommen sind, bei sich angekommen, die brauchen nicht mehr viel zu reden. Die hören aber. Die haben ganz große Ohren. Friedemann Schulz von Thun, 4 Ohren. Jedes Ohr ist gleich groß. Man hört auf jeder Ebene die Botschaft des anderen. Man kann differenzieren, man hat Zeit. Man weiß nicht schon die Antwort für den anderen vorweg, was sein Problem löst, was aber das eigene ist, was man verdrängt hat. Nein, ich höre wirklich zu, ich bin mal am anderen, wie Josef Knecht am Ende von Hesses Glasperlenspiel. Man sitzt in seiner Rohrhütte, man hat ein offenes Ohr für den anderen, weil man weiß, wer man ist, weil man seine Fische an Land gezogen hat, nicht seine Pfründe gesichert, aber doch weiß, wovon man lebt. Das ist die Liebe, die zum Schweigen einlädt. Das ist Meditation, das ist Gottes Begegnung, das ist Gegenwart des Allerhöchsten und Ewigen. Das wünsche ich uns. Und ich glaube, wir haben begriffen, dass diese Geschichte unsere Geschichte sein kann. Lass dich ansprechen vom Ufer des Jenseits, vom Auferstandenen, dass du dein Leben überschaust und dass du dein Netz neu auswirfst, wenn es denn notwendig sein sollte. Er wartet auf dich. Hab keine Angst, Kind. Mach dich auf den Weg ins Leben. Amen.